Herzlichen Dank, dass ich Sie mitnehmen darf. Zwar nicht in meine Heimatstadt, ich bin in Calw geboren, aber ganz in Stuttgart aufgewachsen. Stuttgart, die Residenzstadt, hat Gott benutzt, um von dort aus das Evangelium auszubreiten. Und jetzt machen wir das Licht aus und versuchen mal hineinzusehen in die Bilder, die ich mitgebracht habe. Wunderbar. Stuttgart, die Stadt zwischen Wald und Reben. In der Schule haben wir ein Lesebuch gehabt, in der Volksschule. Unser schönes Stuttgart, das leider zerstört wurde, aber in der Mitte der Stadt sieht man umgeben von den Hügeln, da oben ist die Gänsheide, die Stiftskirche. Früher war Stuttgart, und der Name kommt ja von diesem Stutengarten her, ein großes Gestüt. Der Stammsitz der württembergischen Grafen war in Beutelsbach. Aber dann hat einer dieser Grafen um 1200 herum sich entschlossen, in den Stutengarten sein Schloss zu verlegen. Das alte Schloss, das wir im Hintergrund so dunkel sehen, wurde gebaut, die ersten Anfänge. Und das Chorherrenstift von Beutelsbach mit der Grablege der württembergischen Grafen wurde nach Stuttgart verlegt. Seitdem ist die Gruft für die Grafen und Herzöge von Württemberg in Stuttgart, im Chorraum der Stiftskirche. Jetzt habe ich hier irgendwo, jawohl. Hier sehen wir Stuttgart, wie es etwa um 1820 ausgesehen hat. Schon damals umgeben von Wald und Reben, die sich ganz bis ins Tal hinunterzogen. Im Hintergrund müssen Sie sich die neue Weinsteige vorstellen, auf den Höhen Degerloch. Aber in der Mitte ist da das alte Schloss, links die Stiftskirche, und schon ist die kleine Residenzstadt ein wenig gewachsen. Man hat von der heutigen Hauptstädterstraße aus gesehen, nach Süden die Stadt ausgedehnt, die Esslinger Vorstadt, und in dieser Esslinger Vorstadt ist rechts zu sehen die Leonhardskirche. In meiner Jugend hat in der Hauptstädterstraße haben noch die Fuhrwerke geparkt, die aus allen Gegenden Württembergs kamen. Das war so der große Umschlagplatz, eine breite Straße, und weil der St. Leonhard der Heilige für die Pferde war, deshalb wurde in dieser Kaufmannsstadt, in dieser Geschäftsstadt, der Esslinger Vorstadt, die Kirche dem Leonhard geweiht. Nachher hat ja Ludwig Hofacker im Jahr 1823/24 in dieser Leonhardskirche seinen Schrei getan. Ich möchte schreien, dass man es hört vom Nordpol bis zum Südpol, dass die Menschen doch Gott die Ehre geben möchten. Damals hat der König Friedrich regiert, ein König von Napoleons Gnaden. Ja, Napoleon hat ja Europa zu einigen versucht, von der Atlantikküste bis nach Moskau. Und er hat die kleinen Fürsten in Deutschland belehnt mit großen neuen Gebieten. Dem Herzog von Württemberg wurde das ganze Oberland geschenkt, der katholischen Kirche weggenommen. Und er hat seinen Hafen gebaut, Friedrichshafen, der König Friedrich. Und er schon hat diesen schönen, großen Schlossplatz anlegen lassen. Links das neue Schloss, rechts der Königsbau. Im Hintergrund sieht man hinter der Siegessäule noch einmal das alte Schloss und die Stiftskirche. Eine Zeit großer Umwälzungen, aber wir gehen nochmal zurück. Diese traditionelle Stiftskirche war etwa bis 1880 die Hauptkirche Stuttgarts. Alle Trauungen, alle Taufen haben in der Stiftskirche stattgefunden. Die beiden anderen Kirchen, die Leonhardskirche, von der wir eben hörten, und die Hospitalkirche waren reine Predigtkirchen nach der Reformation. Wir denken in diesen Tagen dran, dass der in Weilderstadt geborene Johannes Brenz, ja der württembergische Reformator war, sein Grab ist unterhalb der Kanzel in der Stiftskirche, da sehen Sie eine Grabplatte. Er hat gesagt, ich möchte an dieser Kanzel beerdigt werden, damit, wenn falsche Lehre gepredigt wird, von dieser Kanzel ich aufstehen kann und sagen, du lügst. Sie sehen, dass hier viel Baustile waren. Der Chor und hinten der kleine Turm ist noch im romanischen Stil. Natürlich war auch dieser Kirchturm der Stiftskirche viel höher geplant, aber Württemberg war zu allen Zeiten arm. Das Ulmer Münster hätte auch nicht fertiggestellt werden können, wenn es nicht die deutsche Nationalspende 1871 gegeben hätte. Neben dieser zentralen Stiftskirche, wir sehen noch einmal den alten, schönen Chor, wie er jetzt nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde. Es ist ja eigentlich nur erhalten geblieben, der kleine Turm und der große Turm. Alles andere war in dieser zentralen Kirche Stuttgarts zerstört, in der auch alle großen Missionsfeste waren. Kurz vor der Zerstörung, im Jahr 43/44, hat jeden Mittwochabend, wir denken heute Abend an einen Mittwochabend dran, Helmut Thielicke, der spätere Tübinger Professor, als junger Dozent Vorträge gehalten. Da wurden Tausende von jungen Burschen, die in den Krieg eingezogen waren, vorbereitet für ein seliges Sterben. War eine Erweckung mitten im Krieg. Nach dem Krieg hat Prälat Hartenstein seine vielbeachteten Bibelstunden nur in der Schlosskirche halten können, bis dann 1958 die Stiftskirche wieder eingeweiht wurde. Und jetzt muss sie schon wieder renoviert werden. Neben der Lenhardskirche, die wir eben schon gesehen haben, gab es die Hospitalkirche. Eigentlich war es die Dominikanerkirche. Die Dominikaner, auch ein Orden, der um 1200 entstanden ist, macht uns deutlich, was in der katholischen Kirche schon für Leben war. Die Dominikaner waren Predigermönche. Aber neben der Predigt haben sie sich ganz eingesetzt für die Diakonie. An der Hospitalkirche, dort wo heute der Hospitalhof steht und CVM Büchsenstraße, war ein Riesenkloster geführt mit einem Kreuzgang. Ein riesengroßes Hospital. Es ist heute so, wenn man evangelisiert, wenn man das Wort Gottes verkündigt, kommt mehr Sozialarbeit, als sich Leute träumen können, die nichts von Evangelisation verstehen. Da kommen weniger Menschen, die sagen, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen, sondern die sagen, ich habe so Sorgen mit meinen Kindern und mein Schwiegervater sollte ins Pflegeheim kommen, haben sie nicht ein Pflegeheim und ich suche eine Wohnung und so weiter, nicht? So haben die Dominikanermönche, die Predigermönche, weil sie gewusst haben, Taufe allein genügt nicht, wir müssen Volksmission treiben. Das hat die katholische Kirche immer gewusst. Das ist nicht eine Erfindung von Pater Leppich. Sie haben Mission getrieben und Sozialarbeit. Dieser schöne Kreuzgang und dieses Hospitalgebäude ist im Krieg zerstört worden. Stattdessen ist dann der Hospitalhof und das CVM-Haus gebaut worden. Und noch einmal ein Blick auf die Lenhardskirche zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Diese Kreuzigungsgruppe am Chor der Lenhardskirche, schräg gegenüber vom Kaufhaus Bräuninger, erinnert daran, dass eigentlich dieser weite Platz ein Friedhof war, das später zugepflastert wurde, und die Hauptstädterstraße erinnert daran, dass das der Weg war hin zur Richtstadt. Auf dem Gebiet des heutigen Wilhelmsplatzes war die Richtstätte die Hauptstätte von Stuttgart. Noch einmal ein Blick auf diese heutige Lenhardskirche im Krieg, ganz zerstört, wieder aufgebaut, und dahinter das Gustav-Siegle-Haus. Hier unser edler, ach du liebe Zeit, edel darf man nicht sagen, Herrscher Friedrich. Man hat gesagt, den dicken Friedrich, der war so dick, dass manche behaupten, in Ludwigsburg und auf dem Schloss Solitude gäbe es Schreibtische, die extra hätten ausgesägt werden müssen, damit er hineingepasst hat. Das stimmt nicht, das war damals geschwungener Barock, aber man hat kaum den Sargdeckel zugebracht, als er gestorben ist. Das ist Tatsache. Er war brutaler Herrscher. Er musste ja auch die verschiedenen frühen und kleinen Herzogtümer in Hohenlohe, Öhringen, Hohenlohe, Neuenstadt und so weiter zusammenfügen zu einem Reich, das Oberschwäbische Land. Er hat etwa rein auf kirchlichem Gebiet 1012 neue Gesetze und Erlasse herausgegeben. Er war ja der Herr der Kirche. Das war die Einrichtung Martin Luthers, dass die Kurfürsten und Herzöge und Könige zugleich auch die Bischöfe des Landes sind, bis 1918. Und so hat dieser Friedrich ein hartes Regiment geübt. Er hat seinen Kronprinzen Wilhelm oft so geschlagen, dass ihm der Kopf verbunden werden musste. Brutal zu Hause, brutal aber auch, als in Stuttgart etwa der Pfarrer Dann, wir werden nachher sein Bild sehen, bei einer Beerdigung eines Schauspielers erzählt hat, wie der ein gottloses Leben geführt hat, aber sich dann bekehrt hätte am Schluss des Lebens, dieser Schauspieler war beim König Friedrich sehr geschätzt, musste der Pfarrer dann in die Wüste gehen, nach Öschingen bei Mössingen, und der dortige Pfarrer Hofacker, der Vater von Ludwig und Wilhelm Hofacker, wurde nach Stuttgart versetzt. Brutal hat er seine Regierung durchgeführt. Wir haben jetzt etwa gestreift von Stuttgart, wie das kleine Stutengärtchen, so um 1400 herum, da wurde Leonhardskirche und Hospitalkirche gebaut, einen ersten Boom hatte. Dann, denken Sie an das Bild vom neuen Schlossplatz, um 1800 unter dem König Friedrich. Und dann ist Stuttgart explodiert nach dem gewonnenen Frankreich-Feldzug 1870-71. Man nennt das in Deutschland die Gründerjahre. Es war der einzige Krieg, den wir in langen Jahrhunderten gewonnen haben. Und wir haben den Franzosen irrsinnige Reparationen auferlegt. Und nach Deutschland strömte Geld. Die Städte dehnten sich aus. Gebiet um den Feuersee, eine riesen Menschenansammlung vom Rote Bühlplatz herauf. Ich habe noch erlebt, wie in dieser Johannesgemeinde, so hat die Johanneskirche am Feuersee ausgesehen, bevor eine Luftmine den Turm halbiert hat. Die Johannesgemeinde hat einmal 12.000 Evangelische gehabt. Noch gar nichts mit Berlin. In Berlin gab es Gemeinden mit 80.000 Gemeindegliedern und ein Pfarrer und ein Vikar. Im Jahr 280 Taufen, 200 Trauungen und so. Also verstehen Sie, deshalb entstand in jener Zeit die Stadtmission in Berlin und auch in Stuttgart. Aber eine der neuen Kirchen ist die Johanneskirche. Damals waren sich die Kirchenleute unsicher, in welchen Stil man bauen sollte. Man hat jahrhundertelang keine Kirchen gebaut. Und da war es der schwäbische Prälat von Grüneisen, der gesagt hat, wir bauen alte Kirchen nach. Die Johanneskirche hat wesentliche Stilelemente aufgenommen, der Kathedrale von Chartres. Die zu gleicher Zeit entstehende Marienkirche für die katholische Bevölkerung, es war ganz neu, dass Katholiken in Stuttgart waren, ist Stein um Stein nachgebaut der Elisabethenkirche in Marburg. Erst später hat man etwa, wenn Sie am Gaskessel in Stuttgart die Geisburger Kirche sehen oder die Markuskirche in Stuttgart, gewagt, mit dem Entstehen des Jugendstils auch dem Stil der Zeit entsprechend Kirchen zu bauen. Aber jetzt sind wir der Zeit weit vorausgeeilt. Hier nochmal ein Blick auf die Marienkirche, wie sie heute aussieht. Nochmal zurück an das neue Schloss. 1798 kam der Zarewitsch Paul mit seiner Gemahlin, der württembergischen Prinzessin Dörte, die bei ihrer Taufe in die Orthodoxie den Namen Maria Fedorowna angenommen hat. 1801 wurde dieser Paul Zar, 1804 ermordet. Der kam da zu Besuch nach Stuttgart. Wurde ein Riesenfest gefeiert. Nur, dass wir so ein bisschen im Kopf haben. Ganz enge Beziehungen, über 100 Jahre lang, zwischen dem Zarenhaus in Russland und Württemberg. Württemberg, so kleines war, so armes war, hat plötzlich eine große Bedeutung gehabt. Offenbar hat es schöne Prinzessinnen gehabt, die sich da auch eingefügt haben, russischen Staat. Und wir sehen jetzt ein Bild dieser Zarenfamilie. Der Zar Paul war in seinem ganzen Benehmen fast wahnsinnig. Er hat immer den Friedrich den Großen nachgeahmt. Sie sehen es auch an der ganzen Uniform. Links drüben im weißen Gewand die liebliche ehemalige württembergische Prinzessin, die Schwester vom dicken Friedrich, die Maria Fedorowna. Ganz links außen der spätere Zar Alexander, der in jungen Jahren den Zarenthron besteigen musste, als der Vater 1804 ermordet wurde. Ich zeige dieses Bild, weil uns erst am letzten Sonntag Pfarrer Wanner in Korntal gezeigt hat, dass wirklich die Maria Fedorowna nach Petersburg und ihr Schloss nach Pawlowsk schwäbische Frömmigkeit gebracht hat. Sie hat amtswahres Christentum in vier Bänden in diesem Schloss gehabt. Jeden Morgen wurde eine Morgenandacht gehalten. Und wenn später der Linksaußen, der Zar Alexander, ums Jahr 1824 dafür gesorgt hat, dass wie ein Frühling eine Erweckung ausbrach in Russland, Entstehung der Bibelgesellschaft, dann geht es zurück auf diese kleine Dörte, hat man sie geheißen, Maria Fedorowna, die frühere Dorothee, die geistliches Leben an den Zarenhof gebracht hat. Einer der großen Prediger Stuttgarts war dieser Pfarrer, dann ein gestrenger Pfarrer. Ich habe vorher die Geschichte erzählt, wie er bei der Beerdigung des Schauspielers freimütig Worte gesagt hat und dann versetzt wurde nach Öschingen. Später wurde er wieder zurückgeholt vom König Wilhelm I., als der Vater abgedankt war. Einer der großen Seelsorger Stuttgarts. An seine Stelle kam der Amtsdekan Hofacker, der Vater von Ludwig Hofacker, ein Mann, der glich einem erhobenen Bären, etwa 1,85 Meter groß, mächtige Schultern. Amtsdekan hieß, er hatte in der Stuttgarter Stiftskirche nichts zu sagen gehabt, aber im ganzen Amt Stuttgart in Blieningen, Dägerloch, Zuffenhausen und war Pfarrer an der Lenhardtskirche. Und als er von einem Schlaganfall überfallen wurde, durfte sein kränklicher Sohn Ludwig Hofackers Stellvertretung für ihn übernehmen. Aber in jene Zeit gehört hinein auch Dr. Karl Steinkopf, eigentlich ein Ludwigsburger, aber einer der begabtesten württembergischen Theologen, der sich sehr bald berufen ließ an die Savoy-Kirche in London, und er gehörte zu den Gründern der British and Foreign Bible Society. Ein Pionier der Missionsarbeit. Er hat über seinen jungen Freund Christian Friedrich Spittler in Basel all die Impulse der englischen Erweckungsbewegung über Basel nach Württemberg, ins Elsass, in die Schweiz, nach Baden hineingegeben. Genialer Mann. Als er alt war, hat er einmal in einer englischen Kirche gepredigt. Da hat er Pfarrers angekündigt und hat gesagt, heute Abend wird Pfarrer Dr. Steinkopf predigen. Er hat sehr schlecht Englisch gesprochen, noch nach 20 Jahren. Ihr werdet vielleicht nicht viel davon verstehen, aber schon wenn ihr sein Angesicht seht, werdet ihr unaussprechlich gesegnet sein. Also Steinkopf, Sie merken plötzlich, Württemberg war in geistlicher Hinsicht, in religiöser Hinsicht, ein Mittelpunkt, von dem viel ausstrahlte, bis nach England und von England wieder zurück zu uns, in die Schweiz, hinüber nach Russland. Deshalb erzähle ich gern von dem evangelischen Stuttgart des letzten Jahrhunderts, weil es Gott benutzt hat als ein Umschlagplatz. So hat der alte Marktplatz ausgesehen, links das alte Rathaus und in der Mitte das Haus mit den vielen Erkern, das Lottersche Haus. Der Schlucht geht es hinein, die Schulstraße, dann rechts hinüber das Haus von Tritschler. Wir sehen gleich das Lottersche Haus noch näher mit den drei großen Erkern. Ganz zerstört heute ist das Papiergeschäft Haufler an dieser Stelle. Da wohnte eine reiche Kaufmannsfamilie Lotter und der Lotter hat sein ganzes Geld hineingegeben zur Gründung der Stuttgarter Bibelgesellschaft. Sie müssen sich klar machen, bis 1920 wurde in Schorndorf die Traubibel nicht von der Kirchengemeinde überreicht. Die war viel zu arm. Sondern das Geschäftshaus Feil hat jedem Brautpaar eine Bibel geschenkt. Und so der Lotter, da gab es keine Hilfe vom Konsistorium, vom Staat, mit ein paar Freunden zusammen die Stuttgarter Bibelgesellschaft gegründet. Zugleich war er einer der Pioniere für die Basler Mission. Er hat dafür gesorgt, dass Württemberger nach Basel kamen und dass Basel die richtige Finanzierung bekam. Kaufmann Lotter, beerdigt auf dem Hoppenlaufriedhof in Stuttgart. Hier ist ein Bild von dem ersten Bibelhaus in Stuttgart, und zwar das zweite Haus links war das erste Bibelhaus. Später war das ganze Areal, das ganze Viertel, die Bibelanstalt in Stuttgart, die sich sehr bald auf wissenschaftliche Bibelausgaben, hebräische Bibel, griechische Bibel gestürzt hat und auf Bibelsprachen, besonders in den Missionsgebieten. Aber der Lotter hat nicht bloß für Bibelverbreitung und für Mission etwas getan, sondern unten drin in diesem Haus hat er eine erste Suppenküche für die Armen eingerichtet. Es gab elend viele Arme, auch in Stuttgart, Knechte, Droschkenkutscher. Hier wurde eine Suppenküche als Notmaßnahme eingerichtet. Auf diesem etwas dunklen Bild sehen Sie die Hauptstädterstraße, wie sie heute ist, diese furchtbare Schlucht in der Nähe des österreichischen Platzes. Und das ganze Viertel bis hin zum Hochhaus war der Bereich, in dem die Stuttgarter Bibelanstalt bis vor wenigen Jahrzehnten war. Da wurde dann das Bibelhaus nach Möhringen verlegt. Aber da war die Druckerei, war das Lager. Vielleicht noch zu sagen, als die Nationalsozialisten den Druck von Bibeln und Bibelteilen verboten, ab 1943, haben sie auch das ganze Lager ausgeräumt mit den damaligen Mink-Bonn-Bildchen. Die haben wir im Kindergottesdienst bekommen, als Preis, wenn er dreimal wieder da war. Und die Nazis haben es nicht gestattet, dass es ordentlich verladen wird, sondern man hat es mit den Kohlengabeln verladen. Und es war so ein herrlicher Wind von Gott geschenkt, dass die sich über die ganze Altstadt verteilt haben. Wenn man junge Burschen sah und Mädchen mit Bildern hat, wo hast du die her? Da unten gibt es Bildler. Die Stuttgarter Jugend ist in die Hauptstädter Straße geströmt und hat sich versorgt mit biblischen Bildern. Auch ein Wind kann vom Herrn sein. Hier ein Bild von Ludwig Hofacker. Links durchs Fenster sieht man die Leonhardskirche. 1823, 24, eigentlich nur zwei Jahre lang konnte er seinen Schrei tun. Immer mit dem das Entscheidende ist, was Jesus tut. Die Christenheit hat nur Zukunft, wenn sie viel, viel mehr vom lebendigen Jesus erwartet. Er ist dein Bürge. Er hat sich am Kreuz für dich gegeben. Du kannst dich ihm anvertrauen, wie du dich keinem Menschen anvertrauen kannst. War immer so, wenn Hofacker gepredigt hat, und er hat jeden Sonntag meist die Nachmittagspredigt gehalten, dass die Leonhardskirche schon zwei Stunden vorher übervoll war. Aber das war gar nicht die entscheidende Wirkung. So hat damals die Leonhardskirche innen ausgesehen, mit zwei großen Emporen. Die entscheidende Wirkung kam dadurch, dass Gott gezeigt hat, was er aus dem Torso eines menschlichen Lebens, aus der Ruine eines menschlichen Körpers machen kann. Das Dekanat war dieses Fachwerkhaus. Da lag der Vater krank und lag der Sohn krank. Nach dem Examen in Tübingen hat er eine Art Zusammenbruch gehabt, von dem er sich nie mehr erholte. Das ganze Nervenkostüm war zerrüttet. Nur für diese zwei Jahre hat Gott ihm Kraft gegeben, seinen Ruf hineinzugeben, nicht nur nach Württemberg, sondern weit hinaus. Man hat seine Predigten gesammelt. Heute ist die Gegend, wo das Dekanat steht, sieht das so aus, bei den Eberhardsbau. Ich zeige immer wieder bloß Bilder von auch heute, dass Sie etwas vorstellen können. Als schwer kranker Mann wurde ihm dann schließlich die Pfarrei Rielingshausen übertragen. Hier ist ein frühes Foto von seiner Ordination. Die Ordination musste, die Investitur musste um ein halbes Jahr verschoben werden, bis ihm dann der Ringfinger an der linken Hand wegamputiert wurde. Es war eine Krebsgeschwulst. Und dann ist die Wassersucht immer mehr hochgestiegen, sodass er überhaupt nicht mehr sich ins Bett legen konnte. Er konnte auch nicht mehr predigen. Er hat nur junge Leute in seiner Wohnstube versammelt, mit ihnen die Zeitung und die Bibel gelesen, damit sie die Zeitereignisse auf dem Hintergrund der Bibel erkennen, und ist dann gerade 30-jährig gestorben. Aber seine große Wirkung geschah dann durch das Predigtbuch. Er hat es angefangen, weil die Gemeinde Rielingshausen sich durch den Neubau ihrer Kirche total verschuldet hatte. Kirchensteuer gab es damals nicht. Und er hat gehofft, durch den Verkauf seines Predigtbuchs Geld für Rielingshausen zu bekommen. Im letzten Jahr ist die 51. Auflage dieses Hofackerschen Predigtbuches erschienen. Viele der Siedler, der Vertriebenen in Kasachstan, haben die Jahre der Vertreibung nur durchgestanden mit ein paar Hofacker Predigtbüchern, die sie gerettet hatten. Einsame Siedler in Ost- und Westkanada, die keinen Gottesdienst hatten, haben gelebt von Hofackers Predigten. Ich möchte einen Schrei tun, dass man es hört, vom Südpol bis zum Nordpol. Das hat Gott erfüllt mit diesem schwachen Menschen, dass sein Schrei, sein Ruf gehört wurde. Hier ein Blick dann auf Wilhelm I., der sehr jung nachfolgte, nach einer verunglückten Ehe dann verheiratet mit einer bayerischen Prinzessin. Die Ehe wurde sehr schnell wieder geschieden. Schließlich dann verheiratet mit der Katharina, die wir dann auf dem Bild nochmal von Pawlowsk sehen, einer Schwester des Zaren Alexander, die sehr früh verstorben ist. Sie ist beerdigt auf dem Roten Berg bei Ulbach. Und dann war er lange Zeit sehr unglücklich verheiratet mit seiner Base Pauline, eine fromme Frau, aber gerade deshalb konnte er sie nicht leiden. Wenn selbst der Apostel Paulus sagt, wenn er wegen Glauben Krach kriegt, dann lasst er euch lieber trennen. Also das war keine gute Geschichte. Er war dann hauptsächlich glücklich mit der Schauspielerin Amalie Stubenrauch, die in der Neckarstraße wohnte. Aber ein sehr liberaler Fürst, der auch zuließ, dass in Württemberg die pietistischen Gemeinschaften sich ausdehnen konnten. In anderen Landeskirchen wurden die pietistischen Gemeinschaften verfolgt. In Württemberg durfte etwa die Brüderschar um den Michael Hahn, rechts sehen wir den Michael Hahn, mit dem Johannes Schneidmann und mit dem Immanuel Gottlieb Kolb von Dagersheim, links außen ist Johannes Le Schneidmann, Anton Egeler. Sie durften in Freiheit arbeiten und ihre Schriften verfassen. Und es durfte auch der Bürgermeister und Notar Gottlieb Wilhelm Hoffmann die Gemeinde Korntal als freie Gemeinde 1819 gründen. Gut, er musste 17 Gesuche an den König richten. Alle wurden vom Konsistorium abgeschmettert, bis der König dann sagte, diese Gemeinde soll existieren. Und diese Gemeinde sollte nicht bloß ein religiöser Tümpel in der Landschaft sein, sondern sollte Abflüsse haben in das württembergische Land hinein. Es ist gar nicht zu beschreiben, wie viele Diakone, Gemeindehelferinnen, Schwestern, Pfarrer von Korntal ausgingen und das ganze württembergische Land belebt haben. Das war das erste Korntal. Und das Korntal, obwohl die Siedler bitterarm waren, das erste, was sie gegründet haben nach dem großen Saal, war das Rettungshaus für 100 verwahrloste Waisenkinder, dann das Töchterinstitut, das Gnadeninstitut. Noch heute hat Korntal 27 diakonische Einrichtungen, die allein von der Brüdergemeinde versorgt werden. 10 Missionarsehepaare werden unterstützt. Eine lebendige Gemeinde mitten im Land. Der erste Pfarrer, der von der Landeskirche ausgeliehen wurde nach Korntal, war der junge, begabte Stiftsrepetent Sixt Karl Kapf, gestorben als Stiftsprediger und Prälat von Stuttgart. Der erste Pfarrer von Korntal, im verachteten heiligen Korntal, sind das Separatisten. Nein, die Landeskirche unter Wilhelm I. hat begriffen, hier ist eine Pflanzstätte. Wir müssen das multiplizieren, das ist ein Ferment. Dieser begabte Sixt Karl Kapf wurde, nachdem er beinahe 10 Jahre in Korntal war, zum Dekan von Münzingen berufen, dann Dekan von Herrenberg und dann Prälat in Stuttgart. Dieser Sixt Karl Kapf hat herausgegeben das Predigtbuch für Wilhelmsdorf. Wilhelmsdorf war eine bitterarme Zweiggemeinde von Korntal. Damit die überhaupt überlebten, wurde ein Predigtbuch geschaffen mit den begabtesten, geistlich geprägtesten Predigern von Württemberg. Dann ein Gebetbuch. Kapp hat gesagt, die Leute müssen wissen, wie sie beten können. Erst wenn sie das begreifen, können sie auch aus dem Herzen beten. Und dann vor allem, so hat es noch mein Großvater benutzt, ein Kommunionbuch, ein Buch zur Bereitung zum Abendmahl. Man geht nicht hoppla hopp zum Mahl des Herrn, sondern ein jeder prüfe sich selbst, heißt 1. Korinther 11. Wie sehr er Vergebung braucht. Sie sehen hier die Schwerpunkte des Wirkens, ein seelsorgerliches Wirken von dem Kapf. Hier ein Bild im Alter. Er hat zwar, nachdem er 1851 Prälat wurde, gemerkt, dass man als Prälat gar nicht so viel steuern kann und hat sein Prälatenamt zurückgegeben und wurde für die nächsten 27 Jahre Pfarrer an der Stiftskirche in Stuttgart. Seinen Titel Prälat behielt er, auch das Prälatenkreuz, das war ihm wichtig. Und er hat von Stuttgart aus die ganze Landeskirche belebt, was wir in den Gemeinschaftsstunden hatten, hat er fortgeführt in Hauskreisen. Er hat eingeführt Frauenstunden. Früher in Stunden haben die Männer hauptsächlich gesprochen. Nein, die Frauen haben doch auch ihre Fragen, ihre Beiträge. Er hat den großen CVM angestoßen, daneben den evangelischen Jugendverein gegründet. Auch junge Leute brauchen verschiedene Typen des Angebots. Er war ein Vulkan, dessen was eingerichtet werden konnte, alles finanziert durch das Schärflein der armen Witwe. So hat sein Pfarrhaus ausgesehen, an der Kalverstraße, leider zerstört. Die Stuttgarter haben gesagt, wenn man ihn am Fenster des ersten Stocks stehen sah, durfte man nicht seinen Hut zücken und sagen, guten Tag, Herr Prälat, denn da hat er gebetet. Er hat im Jahr etwa 3000 Hausbesuche gemacht, Kurzbesuche, meist zwischen 14 Uhr und 17 Uhr. Ich möchte wissen, wie es euch geht. Und wenn er aus einem Haus kam, wusste man, er hat im Gebet das, was er bei Menschen gehört hat, bewegt. Es hat gar keinen Wert, ihn zu grüßen. Er ist jetzt im Gespräch mit Gott. Was hat das so ein Mensch für das evangelische Stuttgart bedeutet? Wenn Sie einmal in den Fangelsbach-Friedhof kommen, Hauptweg durchgehen, finden Sie jetzt die wiederhergestellte Grabplatte für Sixt Karl Kapf, der da mit seiner Frau beerdigt ist. Die Wirkung von der Predigt von Sixt Karl Kapf war etwa darin zu sehen, dass die Geschäfte am kleinen Basar, so hat man den geheißen, gegenüber vom Wilhelmsbau in der Königstraße, aus freien Stücken am Sonntag geschlossen haben, obwohl die Filderbauern und vom Gäu sind hereingekommen am Sonntag, da durften sie als Bauern nicht schaffen. Das war der Einkaufstag für die Landleute und für die Handwerker. Die haben viel Verlust gemacht, wenn sie ihre Geschäfte zugemacht haben. Aber sie haben gesagt, wir wollen einen Ruhetag haben für uns und unsere Mitarbeiter, einen Ruhetag der Seele. Es war nicht von der Gewerkschaft erkämpft. Da, wo heute der Stuttgarter Hofbräu ist, Lienberger Baustoffkasse, war dieser kleine Basar. Bloß, dass Sie noch mal wissen. Eine andere Gestalt des evangelischen Stuttgart war Charlotte Reilen. Reilen, eine Kaufmannsfrau. Ihr Haus stand dort, wo Karl Geismeier steht, das mittlere Haus. Heute ist das Hochhaus und der Mittelbau von Bräuninger an dieser Stelle, am Gießhübel in Stuttgart. Eine Frau, die sehr lebenslustig war und dann durch schwere Führungen zum Glauben gefunden hat bei dem vorhin gezeigten Pfarrer Dann. Ihr Mann wollte von Gott nichts wissen. Als seine Frau plötzlich fromm wurde, hat er gesagt, du bist verrückt und du bleibst verrückt und mit einer Verrückten kann ich nicht zusammenleben. Und ist nach Amerika ausgewandert. Aber da hat ihn auch Gott gepackt und wieder auf den Weg geführt und die Ehe wurde wieder geheilt. Diese Frau Reilen hatte ein brennendes Herz. Es muss in Stuttgart etwas geschehen. Es muss in Stuttgart ein Missionsfest entstehen. Sie wurde dabei unterstützt von dem damaligen Repetenten Dr. Wilhelm Hoffmann, später Missionsdirektor in Basel, Ephorus in Tübingen, Generalsuperintendent in Berlin, da kamen die württembergischen Ausstrahlungen bis nach Berlin. Domkandidatenstift Berlin muss durchbesucht werden, mit Hausbesuchen. Also der hat sie als Repetent getröstet in jener Zeit und als Stadtvikar von Stuttgart, als der Mann in Amerika war. Und dann hat sie gesagt, wir brauchen eine evangelische Schule für Mädchen. Was Sie hierin eigentlich entdeckt haben, die Fürsorge für junge Damen, geistliche und auch bildungsmäßige. Das hat die Charlotte Reilen entdeckt. Es gab wunderbare Bildungseinrichtungen für junge Burschen. Da hat sie eine christliche Schule eingerichtet, was heute das Mörike-Gymnasium, das Heidehof-Gymnasium, das war die Weidlische Schule, der erste Platz für diese Weidlische Schule. Sie war die Gründerin des Diakonissenhauses in Stuttgart. Hier ein Blick auf das noch nicht zerstörte Ludwigsspital. Und sie hat dieses Gemälde in Auftrag gegeben, das früher in jedem rechten württembergischen Haus hing, vom breiten und vom schmalen Weg. Immer missverstanden. Neulich habe ich ein Gespräch gehabt mit einer Journalistin, die hat gesagt, was für eine komische Vorstellung der Pietisten. Die hat noch gar nicht gewusst, dass der Bergprediger Jesus vom breiten und schmalen Weg gesprochen hat. Aber da, wo man im Mittelalter beim schmalen Weg rechts lauter moralische Sprüche gemacht hat, Ehrbarkeit, Anstand, Wahrheit, hat die Charlotte Reilen hineinmalen lassen. Kindergottesdienst, seine Kirche, Abendmahl, Rettungsanstalt, Diakonissenanstalt, Alkoholentwöhnungsanstalt, all die Einrichtungen, die sie geschaffen hat in Stuttgart, als Auswirkung ihres Glaubens. Der schmale Weg ist geprägt durch Fürsorge für die Ärmsten der Armen. Dass wir, wie Gott seine Barmherzigkeit uns gegeben hat, wir auch die Barmherzigkeit wieder weitergeben. Natürlich hat der württembergische Staat in kleiner Weise auch schon gewisse Fürsorge gehabt. Hier ist der Blick auf das alte württembergische königliche Waisenhaus. Heute ist das Institut für Auslandsbeziehungen dort. Aber das Stuttgarter Waisenhaus hat seine Bedeutung bekommen, auch das Ludwigsburger, durch Christen, der Pfarrer Burg, der Israel Hartmann, die diese Waisenhäuser geprägt haben und damit einen Stil christlicher Pädagogik in diese Einrichtungen gebracht haben. Nochmal ein Blick auf das Waisenhaus in der Ockerfarbe und dahinter das alte Schloss. Übrigens links das Gebäude, das Weiße, ist das Hotel Silber, früheres Hotel Silber, im Krieg, in der Vorkriegszeit, Zentralstelle der geheimen Staatspolizei. Da wurden immer die Hitlerfeinde zuerst verhaftet hingebracht. Ein Blick auf den Wilhelmsplatz, wie er heute aussieht, und ein Blick, wie er früher ausgesehen hat, von der anderen Ecke aus. Links unten am Wilhelmsplatz, Haus steht schon lange nicht mehr, da steht heute das Hochhaus, wohnte der frühere Apotheker Scholl, der hat seine ganze Apotheke verkauft, damit in Stuttgart zuerst eine Traktatanstalt aufgebaut werden konnte, ein christlicher Verlag, aus dem ist die Evangelische Gesellschaft für Stuttgart entstanden, mit Mitternachtsmission, mit Mädchenheimen, mit einem Heer von Stadtmissionarinnen und Stadtmissionaren. Für das alles gab es keine Kirchensteuer. Da musste ein Apotheker Scholl seine Apotheke verkaufen und das Geld dafür geben. Man hieß ihn den Pietistengeneral, der dort an der Ecke links wohnte. Die Einrichtung der Sonntagsschule, das war nicht der Kindergottesdienst, der ist erst im Dritten Reich zum Kindergottesdienst geworden. Die Jünglingsvereine haben die Aufgabe gehabt, später die Jungfrauenvereine, junge Menschen zu sammeln, ihnen biblische Geschichten zu erzählen. Die Evangelische Gesellschaft in Stuttgart hat diese Sonntagsschulen aufgebaut und ich habe in meiner eigenen Jugend erlebt, wie ein Stadtmissionar sagte, wir dürfen nicht in kirchliche Gebäude gehen. Wir waren zuerst im Olga-Stift, dann bei der Württembergischen Feuerversicherung. Wenn Eltern ihre Kinder dorthin schicken um 11 Uhr morgens und sie gefragt werden von Nachbarn, wo gehen da ihre Kinder hin, dürfen die nicht sagen, die gehen da ins Gemeindehaus oder in die Kirche, sondern die gehen da irgendwo in die Feuerversicherung. Nicht? Man muss auch taktisch klug sein. Liebe Frau, was ist? Langsamer? Ja. Meine Frau guckt mir so durchdringend an, dass ich es merke. Hier war die Zentrale der Evangelischen Gesellschaft in der Büchsenstraße. Auch heute wieder nach dem Wiederaufbau ist sie da. Total zerstört. Und aus den Ruinen ist diese wichtige Arbeit entstanden. Der Quellverlag in Stuttgart, das Evangelische Gemeindeblatt in Stuttgart. Aber auch etwa hier dieses Wohnheim, Mädchenwohnheim, gleich anschließend an das Zentralgebäude, wo drin steht, Jesus Christus, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Hier ist der Sitz der Altpietistischen Gemeinschaft und der Gnadauer Brasilienmission. Einer, der Stuttgart geprägt hat, war der Bruder von Ludwig Hofacker, Wilhelm Hofacker. Er hat das, was sein sterbender Bruder Ludwig in Rielingshausen gemacht hat, junge Burschen um sich gesammelt für Stuttgart, übersetzt. Zusammen mit dem Hofküfermeister Engelmann, der in dieser Bandgasse wohnte, wo die Fässer gebunden wurden. Das gibt es heute gar nicht mehr. Es ist eine kleine Gasse hinterm Glas- und Porzellanhaus Tritschler. Da, wo die Frau links unten steht, da hat der erste Jünglingsverein von Stuttgart begonnen mit dem Hofküfermeister Engelmann und mit dem Pfarrer Hofacker, der später ganz groß wurde. Hier stand einst die Lorcher Kelter, bloß diese kleine Inschrift erinnert, wenn Sie über der Stiftskirche so halb links hinterm Tritschler hereingehen, denken Sie, das ist fast eine heilige Stätte. Hier hat Gott angefangen, unter jungen Menschen zu wirken. Denn wer etwas im Land werden wollte, als Apotheker, als Uhrmacher, als Kaufmann, musste in die Residenzstadt. Da lebten die jungen Burschen irgendwo in Mansardenzimmern. Und da war der Plan, sie zu sammeln, ihnen zu helfen, auch mit Fremdsprachenkenntnis, mit Geselligkeit. Aber der Hauptzweck muss sein, Jesus als ihren Herrn und Meister kennenzulernen. Im Jahr 1901, kurz bevor Frau Christa von Fieban ihre Arbeit begonnen hat, hat der Generalsekretär Elsässer vom Stuttgarter CVDM 2 Millionen Goldmark gesammelt und dies neue Vereinshaus gebaut. Unten drin war ein Hallenbad, der Nesenbach war gestaut und gewärmt, dass da ein, wo haben wir in der Nachkriegszeit ein Jugendhaus mit Hallenbad gebaut. Ja. Viele Zimmer für Lehrer, hinter ein wunderbarer Saal, in dem der erste Landtag von Baden-Württemberg dann getagt hat. Ein herrliches Haus. Im Krieg enteignet und umgewidmet als Hospital, das Furtbach-Krankenhaus. Hier nochmal ein Blick. Links die Marienkirche und dahinter das Furtbach-Krankenhaus, das Vereinshaus. Nochmal ein Blick von der anderen Seite. Stattdessen hat die Stadt das Gelände zur Verfügung gestellt, dort, wo früher der Hospitalhof war. Und der Stuttgarter CVDM konnte dort sein neues Gebäude errichten. Der Gedanke war, wenn jemand in Stuttgart im christlichen Verein junger Männer war und dann wieder hinausging als Uhrmacher, als Apotheker, mein Großvater als Eisenwarenkaufmann, wenn du nach Weilheim-Teck kommst, gründe als erstes einen christlichen Verein junger Männer. Und wenn die jungen Burschen 27, 28 werden, dann transferiere sie entweder in die altpietistische oder die hanische Gemeinschaft und sag, Erich, du bist jetzt zu alt für uns, du gehörst jetzt in Stund. Es klappt leider heute nicht mehr. Es war früher ganz klar, man muss auch einander weiter transferieren in die anderen Gruppen und Gemeinschaften. Ein anderer, der Stuttgart geprägt hat, war Albert Knapp, ein großer Hymnologe, Liederdichter, der die alten Choräle verständlich gemacht hat. Einer ist's, an dem wir hangen. Nach einer Predigt von Hofacker hat er das Lied gedichtet. Eines wünsche ich mir vor allem anderen, eine Speise früh und spät. Unverrückt auf einen Mann zu schauen, der voll blutigem Schweiß und Todesgrauen auf sein Antlitz niedersank und den Kelch des Vaters trank. Albert Knapp hat im Grunde genommen das Werk seines Freundes Hofacker weitergeführt. Auch er ist auf dem Fangelsbach-Friedhof beerdigt, schräg gegenüber von dem Grab von Charlotte Reilen. Das Kreuz und die Harfe an seinem Gedenkstein. Ja, noch ein paar Blicke auf Stuttgart, das ist das Stockgebäude in der Königstraße. Heute sieht so aus, Fußgängerzone Königstraße, links das Stockgebäude, Franz Freund unten drin. Das heißt Stockgebäude, weil dem württembergischen Grafen und Herzog das Geld ausgegangen ist, als das Parterre, der erste Stock, fertiggestellt war. Deshalb hieß Stockgebäude. Unten drin sind wunderbare Keller. Wenn Sie mal vorbeigehen bei der Firma Benger Ribana, gehen Sie auch unten in die Keller. Das sind die alten gräflichen Weinkeller, großartig. Benger Ribana, der Wilhelm Benger in Degerloch, war ein durchschnittlicher Weber und dann kam der Professor Jäger und hat die Erfindung gemacht, dass wenn man Unterwäsche trägt, die furchtbar juckt und beißt, dass das sehr gesund sei. Und die Leute glauben ja alles und haben diese Unterwäsche gekauft. Und Wilhelm Benger konnte eine große Fabrik in Häslach aufbauen und wurde Millionär. Er hatte 4 Töchter und hat seinen Töchtern gesagt, wer von euch einen christlichen Mann bringt, kriegt eine 500.000 Goldmark. Die erste, die Maria, war Kinderkirchhelferin in Häslach. Und hat sich den Stadtvikar Weißer geangelt. Der hat mit der 500.000 die in Konkurs gegangene Diakonissenanstalt in Schwäbisch Hall wieder saniert. Einfach hineingegeben. Der zweite, Dr. Spied in Maulbronn, Missionarssohn, hat mit diesem Geld das Kreiskrankenhaus Maulbronn gebaut. Der Kreis hätte damals kein Geld gehabt. Heute eine großartige diakonische Einrichtung für Mütter mit behinderten Kindern, die lernen, mit schwerbehinderten Kindern umzugehen. So hat früher christliche Fürsorge gewirkt, als es noch gar keine Steuer, Kirchensteuer gab. Einfluss eines geistlichen Grundwasserspiegels. Ich habe gesagt, links außen bei dieser Zarenfamilie von Zar Paul und Maria Fedorowna, links außen der Zar Alexander, der dann 1826 abdankte oder gestorben ist, man weiß nicht genau. Aber die Dame mit der Harfe, in der Mitte ist unsere spätere Königin Katharina, die Schwester vom Alexander, die wieder das Katharinenhospital, das Katharinenstift gebracht hat. Und der Bursche, der von seiner Mutter gestreichelt wird, von der Maria Fedorowna, ist der spätere Zar Nikolaus. Die Nikolauspflege in Stuttgart, Blindenanstalt, Stiftung vom Zaren Nikolaus. Sie merken, es hat der einfache Mann, ein Wilhelm Benger, die Charlotte Reilen, das russische Zarenhaus zusammengewirkt, dass hier ein Netz der Wohltätigkeit in Württemberg entstanden ist. Sie sehen hier rechts den Schellenturm, einen wieder aufgebauten Turm der Stadtfestung und links davon die englische Kirche. Die Engländer hat's gemopst, dass die Russen so viel Einfluss haben in Württemberg haben wollten. So wurde 1860 die englische Kirche gebaut und wenige Jahre später bekamen auch, nochmal ein Bild die englische Kirche, auch heute finden anglikanische Gottesdienste dort statt. Wenige Jahre später wurde für die russischen Vertreter die russische Kirche gebaut, die Nikolauskapelle, Aufgang, wo es zum Herdweg hinaufgeht, hinter der Diakonissenanstalt. Vorher haben die orthodoxen Gottesdienste, die ja gebraucht wurden für die Katharina, in der Schlosskapelle in Stuttgart stattgefunden. Ja, hier nochmal ein Bild auf den Zaren Alexander, der hier seine Württemberg, seine großen geistlichen Impulse bekam, als er auf der Rückreise war. Vom Wiener Kongress ist er der Frau von Krüdener begegnet in Heilbronn. Links die Frau von Krüdener, rechts ihre Tochter. Wir würden heute sagen, mehr eine Charismatikerin, die am Ende ihres Lebens bedauert hat, dass sie auch viele falsche Prophezeiungen gegeben hat. Aber sie hat auch etwas von der Mitte des Evangeliums gewusst. Sie hat zum Zaren gesagt, sie lieben vielleicht Gott, aber sie haben Jesus noch gar nicht als Retter für Sünder erkannt. Demütigen Sie sich, auch wenn Sie Zar sind, als Sünder vor dem Herrn Jesus. Und dann ist sie selber erschrocken, was sie zu dem Zar aller Reusen gesagt hat. Aber ihm sind die Tränen übers Gesicht gelaufen und er hat gesagt, Madame, machen Sie weiter. Im Gefolge dieser Erweckung des Alexander ist in Russland eine Erweckung in Petersburg ausgebrochen, die dazu geführt hat, dass in Petersburg eine Bibelanstalt gegründet wurde. Jetzt kommt wieder Steinkopf und kommt England und kommt Basel. Jetzt müssten wir gerade weitermachen. Aber ich will hier abbrechen. Sie sehen, Gott benutzt Menschen, oft manchmal ganz eigenartige Menschen. Er kann Fürsten das Herz lenken wie Wasserbäche. Er kann einfache Leute dazu benutzen, dass sie sein Reich weitertragen. Aber wir können nur dankbar sein, was Gott in dieser Stadt Stuttgart im letzten Jahrhundert geschenkt hat und was dann weiterging mit der Arbeit von Christa von Viban. Was weiterging, ich weiß noch, die erste Evangelisation im zerstörten Stuttgart im kalten Winter 45, 46 in der Schlosskirche mit Kurt Hennig, die großen Evangelisationen mit Wilhelm Busch, die großen Jugendwochen 48, 49. Es war ein geistliches Erwachen in diesem Stuttgart da. Von da aus sind große Jugendtreffen gemacht worden, sodass wir bloß heute bitten können, Herr, schenk doch noch einmal so einen Aufbruch, ein geistliches Erwachen. Lass uns nichts von großen Zahlen erwarten, aber von Menschen, die du prägst. Darum wollen wir bitten, Herr Jesus, weck du uns auf und lass uns dir Großes zutrauen. Und lass keinen von uns hier sein, der sagt, ich bin nicht zu gebrauchen. Du kannst große Taten durch jeden von uns tun. Großartig. Amen.